Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Heute begeben wir uns in unserer Reihe im Gespräch auf eine Zwergenreise, unterwegs mit dem Theaterautor Christoph Buchfink und seinem Kinderbuch Lücke Eira, das am kommenden Sonntag bei den Göttinger Figurentheatertagen im Literarischen Zentrum vorgestellt wird. Auch von einer Bühnenfassung für Schneezwergenmädchen, Wassergnome, Moosmoffen und Waldzwerge und wie sie sich mit anderen Fabelwesen gegen die menschliche Naturzerstörung behaupten wollen, erzählt der Göttinger Theatermacher. Eine Kostprobe seines Stückes haben wir ebenfalls für Sie aufgezeichnet.
Christoph, Ursprung deines Buches Lücke Eira ist eine Reise nach Norwegen. Was hat dich dahin gelockt? Warst du auf der Suche nach Motiven oder wolltest du einfach mal diese wunderbare Landschaft erkunden?
Manchmal sind es einfach Zufälle, die zusammenkommen. Und da war es so, dass wir einfach als Familie mal den Norden bereisen wollten. Und mich hat Norwegen schon immer gereizt. Die Gletscherlandschaft, die Fjordlandschaft, da wollte ich gerne hin. Und wir waren dort auch nur 2 Wochen in Norwegen, das war aber eine bezaubernde Zeit. Und eines Tages saß ich eben dann dort im Häuschen, was wir gemietet hatten, und sah in der Ferne diese weiße Kuppe des Folgefonn-Gletschers. Das ist so geschätzt 50 Kilometer östlich von Bergen im Mittelwesten Norwegens. Und dort sah ich diese Eiskuppe dieses Gletschers und sie hat mich wirklich magisch angezogen. Und dann wollte ich immer noch höher kommen, um sie noch mehr zu sehen. Und wir sind auf dieser kleinen Insel, auf der wir waren, bis an die oberste Spitze gegangen, damit ich mehr von diesem Gletscher sehen kann. Und dann war klar, irgendwas fasziniert mich daran und ich möchte mehr damit zu tun haben.
Hat ja da ein Schneezwergenmädchen zugeblinzelt?
Noch nicht tatsächlich, aber die Faszination des Gletschers jedenfalls. Und dann saß ich dort in dieser Hütte auf dem Balkon und habe angefangen, einfach Assoziationen ins Papier strömen zu lassen. Und dann fing ich an zu zeichnen, habe lauter verrückte kleine Figürchen, Lebewesen gezeichnet, die ich einfach erstmal als Wortwitz begriffen habe. Zum Beispiel den Schabernöck. Fand ich ein lustiges Wortspiel. Der Nöck ist ja eigentlich ein Wasserwesen im Norwegischen oder Nordischen. Bei mir ist es einfach ein Schalk. Jemand, der so ein bisschen eulenspiegelmäßig unterwegs ist, der in die Irre führt, der so ein bisschen Stollentroll wie bei Walter Mörs so einen Charakter hat.
Das klingt, als ob an diesem Gletscher sich vor deinen Augen lauter Fabelwesen tummelten.
Genau, die haben sich da plötzlich bei mir, wie auch immer, aufs Papier begeben. Dann gab es die Blondschleichen, eigentlich auch ein Wortspiel. Es gab die Pilzläuse, die auf einem krabbeln und einen anknabbern. All solche Wortspiele, die am Anfang nur ein Spaß waren. Und hinterher, als ich die Zeichnung dazu hatte, dachte ich, ja, das sind wunderbare Charaktere für eine Geschichte. Und ab dem Moment fing an, sozusagen aus den Bildern heraus, aus diesen Assoziationen des Gletschers heraus und der Fabelwesen, sich eine Geschichte zu formen. Und es gärte und wuchs langsam im Innern und wurde immer größer.
Dieses kleine Schneezwergenmädchen, Lücke Eira, vom Namen her glückliche Schneeflocke, hast du da angefangen zu gucken, was könnte die umtreiben oder was ist insgesamt mit Schneezwergen so los?
Tatsächlich kamen da auch 2 verschiedene Ideen zusammen. Und zwar hatte ich Jahre zuvor für meinen Sohn mal, als er abends nicht einschlafen konnte, eine Geschichte erfunden von einem Schneezwerg, der irgendwo im Norden lebt und der in einer Lawine abstürzt. Und das sollte er sein, damit er kleine Abenteuer erlebt. Und das habe ich dann Abend für Abend diese Geschichte weitergesponnen. Und diese wirklich Jahre zuvor schon entstandene kleine Geschichte kam mir wieder in den Sinn, in die Erinnerung, weil sie plötzlich mit diesem Gletscher, diesen Fabelwesen zusammenpasste. Und dann wurde mir irgendwann auch klar, als ich mich wirklich darum bemüht habe, die Geschichte auch zu fixieren, aufzuschreiben, eine Struktur zu finden, es wäre besser, wenn es jetzt kein Junge ist, kein Schneezwergenjunge, sondern ein Mädchen, weil der Zwergenrat der Schneezwerge besteht ja darauf, dass nur bärtige Zwerge was zu sagen haben. Und das fand ich so ein schönes Bild, weil es ist Klischee, kenne ich ja aus meiner Kindheit noch, da hatten die Frauen ja gar nichts zu sagen, die Mädchen schon gar nicht. Und die Männer hatten das Gefühl, ja, nur wir sind wichtig. Gibt es leider heute immer noch. da dachte ich, okay, wenn sie jetzt das Mädchen ist, die eigentlich eine gute Idee hätte, die eigentlich dem ganzen Zwergenvölkchen helfen könnte, aber einfach nicht gehört wird, einfach nicht ernst genommen wird, weil sie eben niemals einen Bart haben wird, viel zu jung. Was für eine wunderschöne Startidee, damit sie ihre Reise beginnen kann. Ihren Ärger über die großen Angeber, ihre Wut, ihre Frustration, nie genug zu sein. Und dann stürzt sie ins Tal und plötzlich erlebt sie Dinge, die kein anderer Zwerg jemals erlebt hat und wächst vollkommen über sich hinaus.
Stand am Anfang der Gedanke, daraus eine Geschichte, eine Erzählung, ein Roman zu entwickeln, weil du ja vorwiegend Theaterstücke schreibst.
Das kann ich mir tatsächlich gar nicht mehr erinnern, wann welche Idee sich so nach vorne gedrängelt hat. Irgendwann war klar, das ist eigentlich zu viel für eine Theatergeschichte, weil die Geschichte so vielschichtig wurde, so viele Stationen drin vorkamen. Und da dachte ich, es ist eigentlich schlau, damit endlich ein Bilderbuch oder ein Kinderbuch zu entwickeln. Und letztlich ist es ein Kinderroman geworden, der jetzt 360 Seiten hat. Das ist für ein Kinderbuch eine Masse. Aber mir fiel auch ein, die guten Kinderbücher, die ich früher geliebt habe, da gab es auch welche, die gerne mal 300, 400 oder 500 Seiten hatten. Also wenn die Geschichte sie trägt, dachte ich, dann funktioniert es wahrscheinlich auch.
Ja, und manche Kapitel kann man ruhig mehrmals lesen. Ne? Also man guckt mal schon mal in einen Mahlstrom unter Wasser, so Wassergnomen, oder in ein Höhlenlabyrinth, wo man dann plötzlich alle möglichen kristallinen Erscheinungen erlebt. Oder dass man sich auf eine Wiese plumpsen lässt und die Halme anfangen zu nörgeln und zu schimpfen, weil man sie natürlich platt sitzt. Also
das sind diese kleinen, schönen Nebenfiguren, die ich so liebe. Also es gibt die Grashelmchen, die dreimal so schnell sich bewegen können und natürlich auch dreimal so schnell sprechen wie alle anderen. Dann gibt es aber auch fast das Gegenteil. Es gibt die Steingnömchen, die besonders langsam sind, weil es ja eigentlich bewegliche Steine sind. Und Lücke Eira lernt ja unterwegs so verschiedene Wesen kennen, wobei sich jedes Mal ihr Horizont erweitert, sie einfach die alten Vorurteile überwinden kann. Und bei den einen lernt sie plötzlich in eine Art Ruhe zu kommen, sogar einem Felsen zu lauschen, wie der seufzt. Und in der übernächsten Szene ist sie plötzlich bei diesen Grashelmchen, die so schnell um sie herumflitzen, dass ihr nur noch schwindelig wird. Diese schönen Facetten dieser fantastischen Welt, in der sie sich da plötzlich wiederfindet, die machen zum einen halt großen Spaß. Also sowohl zu schreiben als auch, denke ich, hoffentlich zu lesen und bilden einfach ein ganz großes Universum an Fantasie.
Ich vermag mir gar nicht vorzustellen, dass das alles, ich nenne es mal Schreibtischfantasien sind. So in einer Wasserfalle unter Wasser oder in so einer Gerölllandschaft oder in einer Schneelawine. Bist du viel unterwegs gewesen oder woher kommen diese ganzen fantastischen Quellen, wo du dann Orte, Landschaften oder geheimnisvolle Regionen beschreibst? Es sind Fantasieorte und trotzdem sind sie ja auch ganz real jetzt in der Geschichte.
Ja, eigentlich ist jeder Ort in der Geschichte basiert auf eigenen Eindrücken, ja. Also als Kind, als Jugendlicher sind wir immer auf der Schwäbischen Alb in Höhlen gegangen und haben alle möglichen Löcher ausgespäht, selbst wenn es nur 30 Meter in die Erde hineinging. Wir haben versucht, bis zum letzten Zipfel mit unseren kleinen Taschenlämpchen zu kommen. Das hat mich immer fasziniert. Genauso eben das Wasser, die Berge, die Gletscher dann eben zu Corona-Zeiten dank eines Stipendiums des Landes Niedersachsen konnte ich nochmal nach Norwegen reisen, konnte Gletscherführungen machen, konnte ja Museen besuchen, die sich um die Thematik der Gletscherschmelze auch kümmern, all die Vor- und Nachteile, die damit verbunden sind, die Geschichten drumherum, konnte mit Leuten reden dort in Norwegen. Es sind Erfahrungen, die ich einfach selbst gemacht habe, als Basis und daraus entstanden dann eher diese verrückten, zum Teil fantastischen, zum Teil auch einfach nur spaßigen Situationen.
Und da melden sich plötzlich so ein paar Zwerge und sagen, wir sind jetzt mal dran, ja? Wir haben keine Lust unter unseren Zipfelmützen vor uns hinzugrummeln, wir möchten jetzt mal ein bisschen Action.
Schwer zu sagen, wann welche Figur genau auftaucht. Sie tauchen aber auf, sie haben ihren Platz. Und wenn sie dann da sind, dann muss ich natürlich überlegen, wie passen sie in die Geschichte rein? Haben sie da einen Platz? Manche mussten auch rausfliegen, weil es einfach zu viel geworden wäre. Es gibt vielleicht einen zweiten Band, wenn wir Glück haben. Dann können die anderen Figuren auch nochmal ihren Platz kriegen. Ja, aber die Figuren, die in der Geschichte wirklich einen Platz finden, die für die Reise der Lücke Eira auch wirklich von Bedeutung wurden, deren Welt muss natürlich auch entstehen. Die muss sich entwickeln. Da muss eine gewisse Weite und Tiefe drin sein. Und eben auch das Spiel mit Ernst, auch Gefahr und einfach auch Freude, Spaß, ein bisschen Humor und Slapstick, alles ist drin.
Lücke hat ihre Ängste und auch ihre Familie, die sich dann auf die Suche macht. Der Bruder mit der großen Klappe, die Mutter und der Vater, der gesagt hat, du bist still, ja, das ist ja mit einer der Gründe, warum sie ausbüchst und dann in einer Schneelawine den ganzen Gletscher hinunterkullert. Die machen ja nochmal ihre ganz eigenen Erfahrungen, was Fabelwesen oder die Naturwelt und was da alles so am Wistern, Brüllen und Flüstern ist. Das sind dann so Nebenspuren. Wie begegne ich etwas, was mir fremd ist, was mir vielleicht Angst macht, was ich nicht durchschaue, wo ich aber gerne wüsste, was dahinter steckt.
Mir ging es darum, diese Nebenhandlungen wirklich drin zu lassen in der Geschichte. Von allen Lektorinnen und Coaches und Beraterinnen wurde mir immer gesagt, nee, Kinderbuch, bitte keine Nebenhandlungen, nur der Hauptstrang, das reicht. Und ich habe gemerkt, nein, ich spüre ja, wie bedeutend diese anderen Rollen sind. Die Lücke Aira stürzt versehentlich mit dieser Lawine ins Tal und kommt nicht mehr hoch, weil Lawine und Geröllhalde haben sie zu tief gebracht, sie schafft es nicht mehr hoch. Jetzt wird sie natürlich vermisst. Ich meine, jedes Kind wird sich Gedanken machen, ja, vermisst mich denn meine Familie nicht, wenn ich jetzt plötzlich weg bin? Und das wollte ich unbedingt drin haben. Es gibt den großen Bruder, der sie immer nur neckt und ärgert und der so ein bisschen hochnäsig zu ihr war und im Grunde auch als Idiot benommen hat. Aber der natürlich ein schlechtes Gewissen hat. Er hat das Gefühl, er hätte Schuld an ihrem Verschwinden und er möchte sie unbedingt wiederfinden. Dann gibt es natürlich den Vater, der so der starke, bärtige Zwerg ist. Der möchte, dass dieser Zwergenrat oder das Zwergenvolk gut zusammenhalten. Er fühlt sich verantwortlich für alle. Er ist derjenige, der weiß, er findet sie. Und dann gibt es die eher fürsorgliche, aber auch sehr tapfere Mutter, die einfach auch einen weiten Horizont hat und die teilen sich auf in verschiedene Himmelsrichtungen, um Aira zu finden. Und alle lernen auf ihre Weise.
Dass es nur einen anderen Blick gibt.
Genau, und der Vater zum Beispiel lernt nicht wirklich. Er will immer nur tapfer und stolz und mutig sein und hat immer noch Feindbilder im Kopf. Und erst ganz zum Schluss muss er sich eingestehen, dass das alles nicht der richtige Weg war. Während die Mutter auf ihrem Weg Menschen kennenlernt, die vorher immer nur Feindbilder waren und plötzlich merkt, auch die haben Gefühle, auch die kümmern sich um ihre Kinder, auch die können gut sein und sind nicht nur gefährlich und vernichtend. So haben sie verschiedene Erfahrungshorizonte.
Und das ist eine ähnliche Spur, wie Lücke Aira sie verfolgt.
Ja, was auf ihre
also
Weise,
die Mutter auf ihre Weise jetzt auf sich wirken lässt, um daraus ihre Schlüsse zu ziehen und einfach weiter zu marschieren.
Das war mir wichtig, dass diese Nebenhandlungen in der Geschichte drin bleiben, weil sie es ergänzen, weil sie den Horizont noch mal größer ziehen, noch mehr Erfahrungswerte mit einbeziehen können in die Geschichte. Und ich denke auch für Kinder, die die Geschichte lesen oder vielleicht vorgelesen bekommen, auch noch mal zeigen, dass es nicht nur um das Ich geht, sondern dass eben die Familie, die Welt so viel vielschichtiger ist. Und ich denke, das kann man Kindern durchaus zutrauen, dass es nicht nur eine Ich-Geschichte gibt.
Und letztendlich demonstrieren, in Anführungszeichen, ihr auch die Fabelwesen, auch wenn sie selber eins ist, die Vielschichtigkeit der Welt.
Ja, ja. Jede Etappe, die sie macht, jedes Wesen, dem sie begegnet, hat eine Eigenart. Und sie ist aus den alten Zwergensagen so geprägt, dass sie vor allen Angst haben muss. Weil es wird immer gesagt, die Wassergnome, die ziehen dich unter Wasser und bringen dich um. Was passiert? Der Wassergnom zieht sie aus dem Wasser raus, weil sie können ja nicht schwimmen. Dann wird gesagt, die Waldzwerge sind gefährlich und sind unsere Feinde. Letztlich sind die Waldzwerge freundlich, bis sie anfangen, über die alten Sagen und die Vorurteile zu streiten. Und so geht sie Etappe für Etappe, weitet sich ihr Horizont und sie lernt andere Arten von Lebensformen kennen und andere Arten von Weltsichten. Und als sie zum Schluss tatsächlich Menschen begegnet, wo sich bis dahin eigentlich eine große Wut gegen die Menschen aufgebaut hat, weil die so viele Lebensgrundlagen der Wesen zerstören, muss sie auch da irgendwann plötzlich einsehen, auch Menschen sind nicht so pur nur gefährlich oder böse, sondern all diese Vielschichtigkeit auch zu erlernen. Und dieser Prozess, den liebe ich sehr, weil ich finde, das ist etwas, was uns alle berührt, dass wir unsere Sichten und Ansichten haben und immer wieder sie revidieren und immer wieder was Neues kennenlernen und lernen und uns verändern können. Und das erzählt die Geschichte auch.
Dann in der Begegnung mit Menschen meldet sich ja nochmal ihr Poltergeistgebet, ja, so
ja.
Ganz wild und zornig und wumm
ja.
Und auch ein bisschen zerstörerisch.
Ja, ja, besonders schön ist das, ich habe die gleiche Geschichte ja jetzt auch vereinfacht als Theaterstück fertig inszeniert mit Regisseur Andy Clapp und Barbara Bodi, die Kostüme gemacht hat dafür. Und diese Geschichte, wenn ich die jetzt für Schulen zum Beispiel spiele, dann ist der Moment, wo Lücke Eira in all ihrer Wut und ihrem Vorurteil gegenüber Menschen mit einem großen Knüppel in die Hütte reinspringt, das Fenster zerdeppert und alles kaputt haut. Da schreien die Kinder auf und können es nicht fassen, wie brutal sie plötzlich ist. Und gleichzeitig finden sie es auch toll, weil sie so eine Energie hat. Und gehen aber auch gut mit ihr mit, wenn sie dann plötzlich merken, oh, sie hat sich getäuscht, es ist ihr unangenehm.
Es gibt nette Menschen, liebenswerte.
Sie hat dummerweise die erwischt, die wirklich hilfreich sind, die eigentlich ein gutes Herz haben. Und ausgerechnet bei denen hat sie die Hütte zertrümmert. Eine ganz berührende Szene nachher und im gleichen Moment eben die Wut, die Vorurteile und die Erkenntnis, die sich so schön in den neuen Weg bahnt. Das finde ich auch im Theaterstück ist ein ganz schöner Entwicklungsschritt. Die Kinder lieben es. Ich auch.
Es poltert ja nochmal ganz gewaltig, weil dann sämtliche Fabelvölker sich zusammenrotten und jetzt mal ihren ganz unheiligen Zorn rauslassen auf das Trockenlegen von Moosgebieten, auf die Rodung von Wäldern, auf die Vergiftung von Flüssen, auf die Zerstörung von Wasserfällen, das Schmelzen von Gletschern. Das ist ja nochmal ein ganz extremer Moment, wo es um quasi Sein oder Nichtsein geht.
Ja, es gibt zum Schluss eben diese Kampfszene und erst hatte ich mich geweigert eigentlich, am Ende der Geschichte noch als Höhepunkt einen Kampf, weil es gibt immer die finale Schlacht mit einzubauen. Aber letztlich fand ich die Idee trotzdem sehr stimmig. Sie hat ja auf ihrem Weg immer die anderen Wesen gefragt, warum kämpft ihr denn nicht gegen die Menschen? Warum wehrt ihr euch denn nicht gegen die, die euch Böses tun, die euch eure Lebensgrundlagen kaputt machen? Die hatten eigentlich alle schon aufgegeben. Und weil sie aber im Grunde nochmal eine Art Mut initiiert hat, kommen die Völker zusammen und kämpfen jetzt wirklich. Jetzt ist der Kampf aber kein wirklich brutaler Kampf, sondern eigentlich ein sehr... Eigentlich
man
nur
macht
eine,
Randale. Ne?
Es ist so. Eine Randale letztlich und es ist viel Spaß dabei. Also die kleinen Grashelmchen, die an den Haaren reißen und die Moosmuffen, die Schleim auf die Straße schmieren, da kann man jetzt nicht wirklich das in den Krieg beschreiben, aber es ist eine wunderbar verrückte und eigentlich auch fast schon hoffnungslose Schlacht. Und sie ist aber die, und das verrate ich jetzt nicht warum, die aber durch ihre Reifung, die sie in diesen ganzen Tagen gefunden hat, den richtigen Initialmoment geben kann, dass sich das doch nochmal in eine andere Richtung wendet.
Das ist ja auch so gesehen erst der Anfang einer Verständigung, dass das mit dem Ruinieren von Lebensnaturräumen endlich mal aufhört und dass man guckt, wie kriegen wir das noch zusammen gebacken fürs Weiterleben, fürs Gemeinsame, egal unter welchen Bedingungen oder Ansprüchen. Wir müssen sozusagen in irgendeiner Form zu einem Konsens finden.
Ja, letztlich gibt es zwischen den ganzen Fabelwesen, Fantasiewesen und Fantasiemenschen, also den Menschen selbst, eine Art runden Tisch, ein Gespräch, ein Austausch, wo einfach mal gehört und gesehen werden soll, was bedeutet das für die jeweiligen Völkchen. Und das ist natürlich kein Happy End im Sinne von jetzt ist alles gut, sondern es ist eigentlich ein offenes Happy End.
Wo alle durcheinander reden.
Das auch noch.
Und wo es die schöne Anmerkung gibt, wie runder Tisch, der ist doch eckig, soll ich den jetzt mal rundsägen?
Ja. Und es ist einfach ein Ausblick darauf hin, dass man Lösungen finden kann. Und das finde ich jetzt auch wieder für mich zumindest stimmig, zu sagen, wir haben keine Lösung für den Klimawandel, für die Umweltzerstörung, die von heute auf morgen funktioniert. Aber wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und Lösungen suchen, dann werden wir auf alle Fälle auch was erreichen. Und das ist für diese fantastischen Völkchen und für die Gletscherzwerge, für Lücke Eira und alle anderen einfach der gute Schritt und ein Weg, der Hoffnung macht, ja.
Und vielleicht sollte man durchaus ab und an mal mit Naturfabelwesen korrespondieren, was ja in Norwegen zum Beispiel durchaus üblich ist und auf Island auch, wo es ganz selbstverständlich ist, dass es Gnome und Trolle gibt und andere seltsame Gestalten, die sorgfältig behandelt werden wollen, weil sie sonst Unruhe stiften und anderes mehr.
Ja. Ach ja, und selbst sollte es die bei uns hier in unserem deutschen Land nicht geben, dann wäre es ja auch schon mal schön, wenn wir wenigstens mit unseren Tieren und Menschen gut umgehen und in Dialog gehen. Auch das wäre schon mal ein guter erster Schritt.
Jetzt zum Figurentheaterfestival stellst du deinen Roman vor und es gibt natürlich auch noch eine Aufführung deines Stückes. Wird das auch weiterhin so sein, dass du Auszüge aus dem Roman liest und dann das Stück aufführst oder wechselt das zwischen Lesungen und Aufführungen?
Ich werde beides auf alle Fälle anbieten können. Also es gibt jetzt schon über das Jahr verteilt viele Veranstalter in ganz Deutschland, die das Theaterstück gebucht haben, weil sie mich mit meinen Theaterstücken kennen. Es gibt aber auch schon erste Interessenten, die sagen, auch wir möchten es auch gerne als Lesung haben, weil ich zumindest ein neues Konzept von Lesung für mich finden möchte, da ich nun eben Figurenspieler bin, die Lesung natürlich auch mit Figuren live zu machen. Also wenn dann die Figur der Lücke Eira kommentiert, dass ich da ein Buch habe, wo ihre Geschichte drin steht, dann ist es für sie natürlich seltsam, was soll in so einem kleinen Ding, mein ganzes Abenteuer, das geht ja nicht. Also diesen Dialog mit der Figur, das möchte ich gerne mir erarbeiten, werde das auch auf der Leipziger Buchmesse dann in den März präsentieren, einer kleinen Lesung und hoffentlich auch über die nächsten Jahre in diversen Bibliotheken, wo auch immer, noch kleine Lesungen oder auch größere.
Also machen. Bei den Lesungen können dann auch mal kleine Fallstabs dabei sein, Gebirgszwerge, Quarzlinge, ein Nickwort, die gesellen sich dann quasi hinzu.
Die Idee ist tatsächlich, die Figuren dabei zu haben und immer wieder zu experimentieren, welche Figuren passen jetzt gerade zur Lesung, welche Szene kann ich vorlesen, welche Figuren wollen dabei sein. Und das ist wie bei den Figurentheater oder den Kindertheatergeschichten ja auch, das wächst ja dann auch mit der Erfahrung. Alle Theatergeschichten der letzten Jahrzehnte, die ich gemacht habe, sind immer dann gewachsen, weil ich peu à peu mitgekriegt habe, worauf fahren die Kinder ab, was finden sie toll, was finden sie gefährlich spannend, was finden sie lustig. Und dann kann ich immer noch schauen, dass ich mich daran entlang entwickle und jetzt hoffentlich auch die Lesungen entsprechend verbessern kann.
Ich vermute, dass manche der Figuren mehr in Plauderlaune sind, andere weniger. Und diese kleinen Felsen haben ja noch nicht gerade auf die Schnelle viel zu erzählen. Die brauchen ihre Zeit. Dafür ist dann wiederum so eine Lesung zu kurz, ne? Bis die mal so ganz entspannt seufzen.
Also wenn ein Steingnömchen erzählt, dann ist es so, dass die Geschichte wahrscheinlich fünfmal so lange dauert. Und ein Fels, ja, dem brauchen wir wahrscheinlich eine Stunde, um einen Satz zu belauschen. Aber ja, wir werden sehen, welche Figuren ihren Platz finden.
Schöne Reise.
Ich freue mich darauf. Danke.
Danke fürs Gespräch.
Ich danke dir. Für die Theaterinszenierung der Geschichte von Lücke Eira mussten wir natürlich auswählen, weil das Buch so viel komplexer und vielschichtiger ist. Welche Szenen sind eigentlich wirklich für die Geschichte tauglich? Wichtig war, dass sie eben viele Wesen kennenlernt und dass es auch Spaß macht und verschiedene Rhythmen hat. Und besonders gut ist die Szene am See, wo sie nach den Waldzwergen ankommt und plötzlich gibt es kleine Grashälmchen, die durch die Gegend rennen. Das heißt, Figürchen, die eigentlich aussehen wie ein lebender Grashalm, einen kleinen dicken Kopf und einen Körper dran und sie, gegen sie schimpfen. Ihr seid ja süß. Die klettern auf ihr rum und reißen ihr an den Haaren. Was wollt ihr denn? Was habt ihr denn? Sie versteht sie nicht. Da kommt der Schabernöck daher, den sie vorher schon kennengelernt hat. Ach, das sind Grashälmchen, die sind harmlos. Aber was wollen sie von mir? Sie wollen, dass du aufstehst. Wieso eigentlich? Weil du sitzt auf ihrem Bruder. Oh, das wollte ich nicht. Und der kleine Bruder, auf dem sie gesessen hat, der ist jetzt erstmal platt. Oh, das tut mir leid. Ja, das sind die schnellsten Wesen der Welt. Nur wir Schabernöcks, wir können noch schneller. Du müsstest dreimal so schnell zuhören können. Aber das ist für einen Zwergentroll wie dich natürlich unvorstellbar. Aber der kleine Grashalm berappelt sich trotzdem. Und die anderen Hälmchen sind glücklich. Und die Kinder lieben die Szene. Danach stellt sie plötzlich fest, dass sie an einem See sitzt, der voller Schaum ist und... Oh, was ist das denn? Ach, irgendeine Brackente oder Schilfente oder so. Ist sie tot? Stimmt, es ist eine Totente. Jetzt haben wir es. Nun ja, und wieder ein Ort, an dem die Menschen durch eine alte Fabrik, die Öl verliert, den See zum Schäumen bringen und die Fische und die Enten darin sterben. Und damit steigert sich dann ihre Wut auf die Menschen, ohne sie jemals wirklich gesehen zu haben.